Happy Shooting, Folge 858, Bayern Array. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
einer super Community, wie immer.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ja, Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen.
Lieber Moin.
Fächel. Du hast ja noch einen Lüfter.
Ich habe den Lüfter laufen.
Ja, ich habe hier keinen
Lüfter. Lautzenlüfter habe ich laufen.
Bei mir alles echt hier. Alles echt.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Vielleicht musst du den Lüfter kann mal auf deine Kamera oder auf dein Notebook
richten. Was denn da los? Jetzt steht schon wieder im Standbild. Ach, ist so. Das ist der kleine Bonus-Gag für die Video.
Ist der Running-Gag, wer hier live zuschaut, ganz genau.
Ja, wer so einen leisen Lüfter gerne hat, der so ganz sanft so Richtung, hier in meinem Fall tatsächlich Richtung Bauch boostet. AC Infinity steht da drauf, AC Infinity, und das ist so ein Silent-Ding, und wenn man den nicht auf die höchste Stufe stellt, und der hat auch noch einen USB-Anschluss, wenn man den nicht auf die höchste Stufe stellt, dann cool. Ist der hier quasi nicht hörbar. Und bei dem Wetter jetzt gerade,
Ja, nützlich sowas, auf jeden Fall.
Ja, nötig, würde ich sagen. Nicht nur nützlich, sondern nötig. Ja, lass uns gleich loslegen. Ich weiß nicht, ob ich heute alt werde.
Auf jeden Fall. Und zwar ungefähr mindestens eine Stunde wirst du altern, schätze ich mal so.
Das sowieso. Gealtert bin ich letzte Woche.
Können wir nichts tun.
Drastisch. Wir sind
Happy. Der Witz ist, je weniger du dich bewegst, desto schneller alterst du. Das wissen viele nicht, aber.
Jetzt kommen wir nicht mit Relativität und so. Nein, danke. Wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast. Wir sind wieder heute live. Heute ist der 9. Juli 2024. Und ihr hört uns dann vielleicht aber auch später mal aus der Konserve auf happyshooting.de oder in wie heißen die eigentlich heute? Podcast-Player eurer Wahl.
Podcast-Player, ja. Podcatcher kennt, glaube ich, keiner mehr.
Wer hier mitmachen möchte, wir haben eine Live-Community hier auf unserem Slack. Da ist ein Link in den Shownotes und natürlich hier auf dem Bildschirm. Und wir haben ein Postfach, ein elektronisches, happyshooting.de/hi. Da dürft ihr Fragen, Anregungen und sonstige Dinge reinwerfen und die landen dann bei uns hier in der Sendung. Da gibt es zum Beispiel einen Nachtrag, der von Christian kam. Mhm. Wir haben über diese Spiegelgeschichte geredet für das ELT, für das Extremely Large Telescope.
Geiler Name.
Und dass die von der Firma Schott hergestellt wurden oder werden. Und da hat der Christian jetzt noch angemerkt, moin moin zusammen, zum Thema Glas, Spiegel für Teleskope, hatte der Omega Tau Podcast einst eine Folge mit Interviews mit Mitarbeitern der Firma Schott.
Cool.
Ha. Also wer da noch mehr wissen möchte, wir machen mal einen Link zu Omega Tau. Ich glaube, den Podcast gibt es den nicht mehr. Nee, den gibt es, glaube ich, nicht mehr. Omega Tau, oder? Nicht, dass ich das Falsches sage. Ich habe den schon ewig nicht mehr gehört.
Ich weiß nicht, von wann die Episode ist. Ist die Folge 335 Omega Tau von 2020, 29. Januar 20.
Na gut, ist aber auch egal. Auf jeden Fall ist in der Folge ist das sehr schön besprochen.
Ja, das Wissen altert ja nicht. Also danke für den Link.
Genau. Dann gibt es noch ein Follow-up von dir. Du hast was rausgefunden.
Ja, ich bin drüber gestolpert, als ich so ein bisschen durch Foren gestöbert bin. Es geht um Adobe und die Geschichte, das Abo vorzeitig zu beenden und die Sache mit diesen in Anführungszeichen Strafgebühren, also 50% vom Rest der Laufzeit, die dann fällig werden und so weiter und so fort. Wir sprachen darüber. Es gibt wohl einen Weg, wie man das umgehen kann und für $0/Euro kündigen kann. Ich habe es selbst nicht ausprobiert. Ich habe es gelesen. Jemand aus Deutschland meinte, er hätte das gerade durchexerziert und es hätte funktioniert. Also scheint das auch in Deutschland zu klappen. Mhm. Das Ganze funktioniert wie folgt. Man startet den Kündigungsprozess. Ne, so einloggen, reingehen, kündigen. Mhm. Mit der aktuellen Lizenz, die man hat. Dann soll wohl im Laufe dieses Kündigungsprozesses ein Angebot zu einem Rabatt erscheinen. Okay. Und in dem Zuge kann man auf einen anderen Plan wechseln, also auf ein anderes Angebot wechseln. Und da sollte man dann den günstigsten Plan nehmen, der angeboten wird. In diesem Fall wird das wahrscheinlich das Fotografie-Abo sein. Und wenn das dann durch ist, wenn man also quasi Adobe zugesteht, die Kündigung abzuwehren und dann eben auf einen günstigeren Plan zu wechseln, auf ein günstigeres Abo zu wechseln, dann einfach nochmal die Kündigung direkt starten für den jetzt aktuellen Plan und dann kommt man mit 0 Euro raus.
Also du wechselst den Plan und dann kündigst du den neuen Plan.
Genau. Naja, ein Glitch in der Matrix, würde ich sagen.
Und wir haben jetzt darüber berichtet und dann ist das wahrscheinlich morgen abgestellt.
Keine Ahnung. Also es ist auch auf einem amerikanischen Blog, ist das wohl episch beschrieben worden, wie er da drauf kam oder dass er das ausprobiert hat. Und wie gesagt, in einem deutschen Forum meinte jemand, er oder sie hätte das ausprobiert und hätte geklappt. Und ich wollte es an dieser Stelle mal weitergeben. Vielleicht ist ja der oder die ein oder andere gerade in der Lage oder in der Situation, kündigen zu wollen oder zu müssen und macht das jetzt nicht, weil wir berichteten, dass das teuer ist.
Also ja, wenn
vielleicht
das funktioniert.
Ist das eine Option. Wenn man jetzt eh kündigen muss, kann man es ja
ausprobieren. Aber
ganz genau.
Genau, wir können es nicht garantieren, aber schauen wir mal. Ja, kommen wir zu den News. Zuerst noch eine News in eigener Sache.
Ja,
ganz frisch auf der Speisekarte. Ein Großformat-Workshop in der Villa im Herbst.
Yay!
Wurden jetzt von mehreren Seiten gefragt, ob wir dieses Jahr nochmal einen machen. Und yes, wir machen nochmal einen.
Ich finde es auch toll, dass du Großformat nicht nur groß geschrieben, sondern auch das große SZ benutzt hast.
Das große scharf S, was heutzutage ja auch erlaubt ist. Das ist auch so.
Es ist ein eigenes Zeichen.
Das gab es eigentlich schon immer, das eigene Zeichen. Das wurde nur nie offiziell verwendet. Und ich glaube, seit 2-3 Jahren ist das quasi, hat das in die deutsche Rechtschreibung Eingang gehalten. Und was mich ja total daran, übrigens ein kleiner Abschweif hier, aber was mich total gewundert hat, ist, dass sich da niemand aufgeregt hat.
Also mir sticht das sofort ins Auge und das finde ich ja gerade gut, weil das ist ja gutes Marketing.
Da hat sich niemand drüber aufgeregt.
Ich finde es klasse, ja.
Jedenfalls gibt es den Großformat-Workshop ein Wochenende unter fachkundiger Anleitung mit praktischen Übungen, mit viel Hands-on-Aktivitäten. Werden sowohl Grundlagen als auch, also technische Grundlagen natürlich über Großformat hier gemeinsam erarbeitet, vermittelt und wir kümmern uns um Verstellungen an den Kameras, ne, so die Tilt-Shift-Geschichte nur in richtig extrem, also Tilt-Shift und Swing und was die alles können mit Vorder- und Rückstanddate und so weiter. Thema Bildkomposition, natürlich ein wichtiges Thema, Großformat.
Gerade beim Großformat
erlaubt
mit den ganzen
andere
Optionen.
Dinge, ne?
Ja.
Erlaubt ja eine ganze Menge Sachen. Wir werden uns ein bisschen mit Porträt beschäftigen, mit Architektur natürlich. Sachen, die wir hier im und ums Haus ganz gut machen können. Und aber so auch so die technischen Sachen. Ne? Also Aufbau der Kamera, Funktionen verstehen, dann eben das kreative Umgehen mit der Kamera. Wir werden ja auch ein bisschen Film entwickeln und so. Teilnahme ist ohne eigene Großformatkamera möglich.
Ja, ihr habt ja ein paar davon.
Ach, wir haben reichlich. Das ist also kein Problem, welche zu stellen. Auch für welche, die vielleicht einfach sagen, naja, ich habe jetzt nichts und ich will eigentlich auch nicht gleich mir sowas kaufen, aber ich will es mal getestet haben.
Ja, also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist unbedingt empfehlenswert. Ich habe mir dann ja auch eine geholt. Ja. Ich bin leider viel
das
zu...
Das ändert deinen Zugang zur Fotografie.
Ich bin leider viel zu faul, aber allein die paar Mal, wo ich damit gearbeitet habe, das ist was völlig anderes, wirklich.
Du kriegst einen anderen Blick auf die Fotografie und eine andere Denke zu dem Thema. Also mir hat das komplett, das Großformat fotografieren hat meine Fotografie nachhaltig und positiv beeinflusst. Also,
glaube ich.
Auf jeden Fall gibt es hier einen Termin, 2 Tage, Samstag, den 28.09. und den 29.09., also ein 2-tägiger Workshop. Und Link ist in den Shownotes, guckt mal rein, vielleicht ist es ja für die einen oder anderen von euch interessant. Wir wird auch keine große Gruppe, ne? Wir haben also den tatsächlich bewusst auf 5 Leute beschränkt, damit das hier weil der schon auch ein bisschen intensiver ist, ne? Das ist so,
Das
brauchen wir auch ein bisschen mehr, na, ich sag mal, Zeit mit den Leuten, mit den einzelnen Leuten, damit wir da die, damit das alles richtig gut ankommt.
Gibt viele Parameter, die man da lernen kann zu verstehen.
Genau.
Macht ihr auch so einen hybriden Prozess? Du hast gesagt, auch mal was entwickeln
und ja,
einfach mal scannen, abfotografieren oder irgendwie.
Wir entwickeln, wir werden ein bisschen Hybridprozess machen oder es zumindest demonstrieren. Das wird an zwei Tagen wird das alles mit der Zeit wahrscheinlich dann am Schluss raus
und ein bisschen knapp,
weil da schon ziemlich viel drin ist. Aber das ist auf jeden Fall Teil der Sache. Also alle, die teilnehmen, werden am Schluss mal mindestens mit einem selbst entwickelten Großformat-Negativ nach Hause gehen und einem, ich sag mal in Anführungszeichen, Scan davon.
Ja, super.
Tja.
Also allein so ein fettes Negativ mal in der Hand zu halten, das ist ein Gefühl, das ist sehr skurril.
Mhm. Ja, das ist, also wie gesagt, hat meine fotografische Welt verändert und das wollen wir weiter vermitteln.
Mhm.
So.
Sehr schön, finde ich gut.
Apropos Kameras, gehen wir wieder zu den kleineren Kameras. Es gibt nämlich eine EM1 Mark III Astro.
Hast du davon gehört? Nee, habe ich nicht.
Olympus.
Moment, wieso Olympus? Also OM System meinst du?
Steht hier Olympus auf dem Foto. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das was Aktuelles ist. Ist mir aber jetzt aktuell reingekommen. Also 2. Juli ist die Meldung hier auf Petapixel.
Okay, spannend.
Und die ist quasi, also OM System steht hier im Text. Ich vermute, dass das Bild ein geshopptes Bild ist oder so. Ja, also OM System hat diese EM1 Mark III Astro in Japan eingeführt und unterscheidet sich von ihrer Basisversion durch einen IR-Sperrfilter, also Infrarot-Sperrfilter. Und der hat dann wieder eine hundertprozentige Durchlässigkeit für HA-Strahlung. Es ist irgendeine Wellenlänge, die da auf jeden Fall durchkommt, die für Astrofotografie besonders wichtig ist und besonders nötig ist auch. Und außerdem hat sie die Funktion Hi-Res-Shot.
Das haben sie alle?
Du die kennst, haben sie alle. Und einen benutzerdefinierten Modus für Sternenhimmelaufnahmen.
Also schön. Also wahrscheinlich Form wird dafür angepasst.
Genau, ist sie auf jeden Fall dafür angepasst. Und wird in Japan für umgerechnet, also für 327.800 Yen verkauft. Das entspricht ungefähr 2.000 US-Dollar.
Ich sehe hier auch gerade, dass die EM1 Mark III nicht mehr als neu definiert ist in den Vereinigten Staaten und vermutlich ein Bestand älterer Geräte genutzt wird für den Umbau oder diese Umrüstung und deswegen steht da wahrscheinlich Olympus drauf.
Und diese H-Strahlung ist Hydrogen Alpha, also H-Alpha. Ist ein tiefes Rot, eine tiefrot sichtbare Linie vom Wasserstoffatom. Was steht hier? 656,46 Nanometer in einem Vakuum. Das wissen die sich mit Astro gründlich beschäftigen.
Mit Sicherheit. Sicher
besser als wir. Ja, passieren immer wieder interessante Dinge im Kamerabereich.
Ja, Jochen sagt auch, man würde ja eigentlich erwarten, dass sie das aktuelle Flaggschiff modifizieren. Ja, spannend. Vielleicht hatten sie einfach Restbestände und überlegen jetzt, was man damit Sinnvolles tun kann. Das kann natürlich sein.
Durchaus möglich.
Ja. Und warum auch nicht? Ich meine, da gibt es eine Nische für Astrofotografie und die Geräte eignen sich da durchaus dafür. Ja, cool. Witzig. Ja, schau mal an. Wie lange haben wir jetzt schon OM System und jetzt kommt eine neue Olympus raus. Also eine neue, in Anführungszeichen. Eine spezialisierte Olympus. Ja. EM1 Mark III ist eine tolle Kamera, kann ich generell empfehlen. Habe ich auch noch eine liegen, bin ich auch ab und an mit unterwegs. Schönes Ding.
Ja.
Ja, ein anderes schönes Ding ist eine Messsucherkamera. Und digitale Messsucherkamera, da hat man im Augenblick die Wahl zwischen Leica
verschiedene Modelle
und Pixi. Und wir berichteten über Pixi bereits in den Episoden 730, 785 und 825. Damals wurde von dem französischen Startup eben die Pixi vorgestellt, eine Messsucherkamera mit APS-C-Sensor, damals noch mit 12 Megapixeln. Dann gab es ein Update zum Beispiel mit Live-View und so weiter. Und alte Geräte wurden sogar nachgerüstet, wenn man das wollte. Zuletzt kam dann eine neue Pixi raus, Messsucherkamera, wieder APS-C mit 26 Megapixeln. Haben sie also den Sensor getauscht und ein paar Funktionalitäten erweitert. Und jetzt ist neu, da hat das französische Unternehmen jetzt die Pixi Max vorgestellt. Und das ist jetzt eine Messsucherkamera mit Vollformatsensor, also 35 mm Sensor, wie eben die Leica auch. Und wir haben es hier mit 24,5 Megapixeln zu tun. Das ist etwas weniger als die aktuellen Leicas bieten. Die liegen irgendwo so bei 60. Aber sie bietet neben dem Messsucher auch einen sogenannten Monochrom-RAW-Modus. Sie nennen ihn Native Monochrom oder Native oder sowas. Du kannst Farbfotos damit machen. Das ist ganz normal ein Bayern-Array oben drüber. Du kannst aber eben dieses native Schwarz-Weiß einschalten. Und dann wird nicht erst die Farbmaske miteinander verrechnet zu Farbpixeln, die dann wieder in Graustufen konvertiert werden. Das könntest du ja auch in der Bildbearbeitung selber machen oder im RAW-Entwickler. Nein, es wird dann quasi die Farbmaske ausgelesen, jeder einzelne Pixel. Und die Kamera weiß ja die relative Helligkeit, also wie viel Licht schluckt das Blau, das Grün und das Rot vor meinem Pixel. Das weiß die Kamera und kann das dann kompensieren. So dass du dann halt ein Schwarz-Weiß-RAW bekommst, ohne Interpolation.
Ist nicht wahr.
Und das soll dann zu einer sehr hohen Schwarz-Weiß-Qualität führen. Ich habe keine Beispielbilder
gesehen. Du kannst aber doch, wenn da ein ordentlicher Farbfilter davor ist, kannst du doch den nicht einfach wegrechnen. Also kannst vielleicht
ja, klar kannst
kompensieren.
Du.
Naja, wenn nur Rot durchkommt, dann ist da ist keine grüne oder blaue Information mehr in dem Licht.
Ja, aber du hast ja Helligkeit.
Wo willst du die herbekommen?
Du hast ja einfach eine Helligkeit. Du frag
richtig,
mich nicht.
Aber du hast eine Helligkeit für den Rotkanal.
Ja, richtig.
Und nicht für das Blau oder Grün, was in dem Bild ist.
Ja, ganz genau.
Das ist, ich weiß nicht, was für eine Magie die da machen. Okay, ich glaube denen schon, dass das in irgendeiner Form funktioniert.
Man müsste es mal sehen. Ne? Man müsste mal Beispielbilder sehen. Ich kann nur wiedergeben, was hier geschrieben steht. Takes into account the relative perceptual lightness of its sensors red, green and blue filters to create a monochrome DNG RAW file. Also das klingt fantastisch. Wenn es funktioniert, warum nicht? Ne? Leica M-Mount, das hatten sie, glaube ich, vorher auch schon. Also kriegst alles dran, was Leica M hat. Du hast Rahmenlinien im Messsucher, ne, zum Komponieren. Es gibt ja keinen Autofokus, Messsucher halt. Du hast Rahmenlinien für 28, 35 und 50 mm. Es gibt kein Display. Das fand ich spannend. Also ein gemachtes Foto kannst du dir nicht sofort angucken. Wenn du direkt Zugriff auf die Bilder haben willst, dann sollst du die Smartphone-App benutzen und dann eben die Kamera koppeln und dann ist das Display eben dein Smartphone. Und wie bei den anderen Pixies auch, gibt es keinen Slot für Speicherkarten, sondern der Speicher ist eingebaut. Es gibt ein Modell mit 32 GB und eins mit 128 GB. Gewicht liegt bei 480 Gramm. Und ab 5. Juli, also wir nehmen das hier gerade am 9. auf, sie ist also schon verfügbar, 2024, ist sie verfügbar für rund 4.000 Euro, die 32 GB Variante. Und für 250 Euro mehr, also 4.250, kriegst du die 128 GB Variante. Es steht in der News, eventuell kommen noch die 19% Mehrwertsteuer dazu, falls sie noch nicht eingerechnet sind. Das wusste man zum Zeitpunkt der News noch nicht so genau. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt eine Schnapperkamera. So, ne? Kein Messsucher halt, klar, kein Autofokus, sonst wäre es keine Messsucherkamera. Aber kein Display drauf, kein Speicherkartenslot. Auf der anderen Seite Wechselobjektiv, Leica M. Es gibt diesen Schwarz-Weiß-Modus, wo man zu schauen wäre, wie gut der ist. Es ist halt eine Messsucherkamera und sie ist mal mindestens der halbe Preis von der Leica. Muss man sich also überlegen, wenn man digitalen Messsucher mal ausprobieren möchte. Vielleicht ist das jetzt ein Blick, weil ihr bisher gesagt habt, eine APS-C brauche ich nicht, ich will Vollformat. Hier ist sie. Finde ich sehr spannend. Ich habe damals noch so überlegt, mal gucken, so Start-up und dann gab es noch eine Kamera und noch eine Kamera. Die Zyklen sind relativ lang, aber hier ist sie jetzt mit einem großen Sensor. Und das Gehäuse ist, glaube ich, sogar gleich groß geblieben oder so. Also es hat sich jedenfalls nicht viel geändert. Spannende Sache. Haben sie sich wahrscheinlich schon vorher überlegt, dass das mal kommen wird.
Sehr schön. Du fotografierst ja für Kunden.
Ja, durchaus. Ja, hauptsächlich. Also was heißt hauptsächlich? Aber immer wieder.
Veranstaltungen, auch mal Porträts und so weiter, ja. Auch mal eine Hochzeit. Was machst du, wenn dir ein Kunde sagt, sorry, das gefällt mir jetzt aber gar nicht, was du da gemacht hast. Ist dir das schon mal untergekommen? Oder wie verhinderst du, dass das passiert? Weil also, du kannst ja durchaus, also Bilder sind Geschmackssache. Ne?
Ja, und, ich hatte das tatsächlich einmal. Mhm. Und ich habe eine ungefähre Vorstellung, warum das passiert ist. Leider war denn der Umgang auch kundenseitig nicht sehr professionell und das ist dann etwas eskaliert. Da denke ich nicht so gern dran zurück. Aber eine Sache, die das eigentlich bei mir bisher erfolgreich verhindert hat, ist das Erwartungsmanagement. Ne? Das heißt, wir sprechen im Vorfeld darüber, was die Leute haben wollen.
Du zeigst den
Sie
Leuten
sehen
auch,
Fotos,
wie dein
die ich gemacht
Stil ist,
habe.
Ne?
Genau.
Ja.
Und in der Regel, also bei den privaten Fotos ist es halt auch so, also bei den Hochzeiten habe ich das bisher immer gemacht, dass ich vorher ein Kennenlern-Shooting mache.
Ja.
Das preise ich mit rein und wir machen vorher ein Pärchenshooting und sie kriegen Fotos von mir und dann ist klar, was sie zu erwarten wird an dem Tag.
Ja, ich frage, weil da ist kürzlich was durch die Fotografie-Szene gegangen, was so ein bisschen in die Richtung geht. Mhm. Stichwort ist die Sepia Tone Bride oder die Sepia Tone Braut.
Ein
da gab
fantastisches
es
Foto, was du da gerade zeigst.
Fall.
Eine Braut genau, vor einem Fenster im Gegenlicht mit den Vorhängen so zur Seite. Alles ist fantastisch.
Also da gab es einen Fall, da wurde eine Fotografin engagiert für eine Hochzeit. Mhm. Und die Fotografin hat ihr Ding gemacht und hat auch durchaus so recht schöne Momente und so eingefangen. Genau das, was man eigentlich bei einer Hochzeit erwartet. Mhm. Und hat den Bildern auch die Bearbeitung angedeihen lassen, die sie halt macht mit den Bildern.
Also ihren Stil.
Mhm. Ihren Stil. Ne? Also geht es also nicht nur um die Komposition, da geht es natürlich auch um Kontraste, um Farblichkeit und so weiter.
Ja.
Und die Bilder sind so ein bisschen warm getönt und das ist ihr Stil und der Stil ist auch bekannt. Und der war auch wohl der Braut bekannt, die sie angehört hat. Aber dann ist ein Video aufgetaucht von dieser Braut, das ist irgendwie auf TikTok oder so, wo die Braut einfach nur kotzt über die Bilder. Also okay. So mehrere Minuten lang. Und sie erkennt schon an, dass die Bilder so schöne Momente und so einfangen. Aber das mit diesem, und dann sagt sie halt die ganze Zeit, das mit dem Sepia-Ton geht ja gar nicht.
Okay.
Und zeigt dann auch im Vergleich, und die Bilder sind jetzt nicht übertrieben. Also das, was hier im Aufmacher von diesem Artikel ist, das ist schon ein Extremes. Die Höhen sind ein bisschen angewärmt, so ungefähr.
Ja.
Also ein bisschen stilisiert sind sie, aber nicht dramatisch. Und die kotzt halt und zeigt dann im Vergleich iPhone-Fotos und die Farblichkeit von denen.
Ja.
Ist völlig außer sich, weil ihr Brautkleid zum Beispiel nicht den exakt richtigen Farbton hat in den Bildern und so weiter.
Ja, und, beim Brautkleid tatsächlich ein Thema.
Mhm. Ich wollte das nur noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie wichtig das ist, auch Erwartungen zu managen bei Dingen mit Kunden. Jetzt kann man sehr schön, wenn, also wir Fotonerds, wir können jetzt schön über die Kundin lachen, weil die natürlich.
Tue ich nicht.
Nee. Ja, aber weil die vielleicht irgendwie das nicht versteht, weil da ein Stil angewandt wird und weil da eben auf eine bestimmte Art entwickelt wird und so weiter.
Mhm.
Es ist aber halt tatsächlich so auch die Frage, wie gehst du mit so Kunden um, beziehungsweise wie viel Kommunikation hast du vorher mit den Kunden, damit denen auch klar ist, was sie zu erwarten haben?
Ne? Ja, wichtig auf jeden Fall. Also einfach vorauszusetzen, dass sie auf dich gekommen sind, weil sie deine Webseite gesehen haben oder deine Fotos gesehen haben, da würde ich mich nicht drauf verlassen. Also vieles auch Mund-zu-Mund-Propaganda. Hier frag mal die oder den, der war bei uns, total knuffiger Typ oder so. Der macht das schon oder die macht das schon und dann kennen die vielleicht gar nichts. Also das schadet nichts mal zu fragen, hast du denn gesehen, was ich mache? Sollen wir mal irgendwie einen Videotalk machen oder wie weit seid ihr weg? Dann komme ich mal vorbei, ne? Weißt du, so. Ja, kann man machen. Ist halt auch immer die Frage, was das ist. Also wenn das ein Hochzeitsshooting ist, das ist in der Regel aus Gründen hochpreisiger. Nicht, weil man als Fotografierender unglaublich viel Geld sehr schnell verdienen möchte, sondern weil da auch wirklich viel Vorbereitung und viel Arbeit und auch viel Nachbearbeitung drin steckt. Das wird ganz gerne nicht gesehen, was dann so nach dem Shooting so passiert. Und wenn man dann beim Getting Ready schon dabei ist und dann, weiß ich nicht, schon um 6, 7 Uhr im Hotel dabei ist, beim Make-up oder früher, bis dann eben abends nach Mitternacht auf der Tanzfläche dann noch die letzten Geschenke überreicht werden oder so. Ja, das wird halt nicht so richtig bemerkt. Und wenn man dann zu Hause dann noch viele, viele Stunden beschäftigt ist mit der Bearbeitung,
ich denke,
man sollte darüber reden vorher.
Es ist auch, ich meine, es ist auch irgendwie ganz klar eigentlich, dass so eine Erwartungshaltung natürlich auch durch die Technik mitgeprägt wird, die die Kunden selbst zur Verfügung haben. Und ja, da heute jeder halt Smartphones in den Taschen hat und die halt eine gewisse, ja, einen gewissen Output liefern, der zumindest dem Gefühlten dann doch oft sehr nahe ist, ist das vielleicht auch teilweise nicht so einfach zu kommunizieren.
Bisher hatte ich wahrscheinlich immer Glück, dass die Leute ja gerade nicht das haben wollten, was sie aus ihren Smartphones kennen. Insofern, wobei meine Bearbeitung, also ich würde jetzt behaupten, die ist jetzt nicht so übertrieben. Ich habe mal viele Jahre die Fotos gemacht für die Ranch, wo auch unser Pferd steht. Und das ist halt eine Western Ranch. Und die haben natürlich von mir auch so einen Western Look bekommen. Und den fanden sie halt auch sehr, sehr geil. Und der hat sich viele Jahre durchgezogen, auch dann auf den Flyern, die ich denen gemacht habe. Das ist halt so ein Gesamtkonzept. Das muss halt alles irgendwie passen. Das war dann schon sehr Sepia und sehr spezielle Kontraste an vielen Stellen. Das sah aus wie aus einem Western Movie gegriffen. Das fanden die ganz cool. Aber so würde ich jetzt keine Hochzeit bearbeiten, zum Beispiel. Ne? Naja. Aber wenn du halt einen Stil hast und buchst. Ich hatte ein Shooting tatsächlich, die wollten eine Hochzeit haben und zwar in Schwarz-Weiß. Und zwar in so richtig rotzig Schwarz-Weiß, in so richtig körnig, in so richtig gritty Schwarz-Weiß. Und da habe ich gesagt, okay, hätte ich mal Bock drauf, pass mal auf. Wir machen ein Shooting, ich zeige dir ein paar Bilder dann. Dann haben wir ein Pärchenshooting gemacht. Ich habe die in Schwarz-Weiß bearbeitet, so in zwei Ideen, wie ich vorhatte, sie zu bearbeiten. Waren völlig begeistert, haben gesagt, so machst du das. Und dann war die Hochzeit, habe das Hochzeitsshooting gemacht, habe das ganze Shooting in diesem gritty Schwarz-Weiß bearbeitet. Das Paar begeistert, hat sich riesig gefreut, hat sich Bilder davon aufgehängt und so weiter. Aber dann kam dann nochmal die Nachfrage ein paar Tage später. Du, Boris, kannst du uns vielleicht doch von deren Gruppenbild und von denen und den kleinen Gruppen und von denen und den Bildern nochmal eine Farbvariante machen, weil die Familie versteht das nicht und die wollen gerne ein Farbbild haben.
Ja, also ich hatte mal
haben für sie jemanden, aber bekommen.
Ich hatte mal für jemanden Fotos gemacht, wo auch so Personen drauf waren für so eine kleine Veranstaltung und da kam dann hinterher von einer Person auch die Kritik, da sei ja im Hintergrund immer alles unscharf.
Tja. Ja, bokeh. Mhm.
Na gut.
So ist das. Ja, wie gesagt, also, aber das ist eben auch eine Sache, wie geht man damit um? Und wenn jetzt jemand sagt, kann ich die Bilder dann nochmal irgendwie in Farbe haben? Also wenn ich jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, 500.000 Fotos nochmal alle in Farbe bearbeiten soll, das müsste ich dann schon berechnen. Aber wenn das um eine Handvoll Bilder für die Familie geht, hallo? Da bin ich der Letzte, der da Nein sagt. Dann natürlich selbstverständlich. Ja, das ist ja auch ein bisschen mein Anspruch, dass die Leute zufrieden sind. Dann.
Ja.
Wenn sie dann von sich aus kommen würden und sagen, ach nee, das Schwarz-Weiß gefällt mir doch nicht so gut, mach doch mal alles in Farbe. Dann würde ich wahrscheinlich auch eine Rechnung vorweg schicken. Oh, ja, So ist das. Na gut. Erwartungsmanagement, so wichtig.
Erinnerst du, genau, komplett anderes Thema. Erinnerst du dich noch damals, als es noch Bridge-Kameras gab?
Ja, selbstverständlich.
Das war so eine Kategorie, die so zwischen Kompakter und Spiegelreflex lag, wo ja. du quasi eine auch oft so ein Super-Zoom-Objektiv drin hattest und so. Die haben dann auch so ein relativ lang ausfahrbares Rohr vorne gehabt und so weiter. Also das war schon so eine ganz interessante Kategorie. Aber ich hab gestern gemerkt, wir müssen da nicht in der Vergangenheit reden, weil die ist nicht tot, diese Kategorie. Und ganz im Gegenteil, Panasonic hat gerade eigentlich ganz, ganz bekannte und auch gut laufende FZ82 modernisiert.
Und ich habe im Vorfeld der Sendung ja mal kurz recherchiert in meinem Archiv. Die DMC FZ28 von Panasonic, die wurde
82 meinst du?
FZ28.
Nee, 82.
Ach so, die 82. Verdammt.
Weil es geht um die FZ82, nicht um verdammt. Die 28.
Pass auf, dann
muss ich den Kopf einen Zahlendreher.
Ja, ich habe einen Zahlendreher, weil die 28, ich dachte mich, das ist ja irre lange her, denn die 28 ist nämlich
nein, 82.
2.2 unterstützt worden. Ah, schade, nee, die 82, da habe ich nichts. Also, wahrscheinlich hatte ich den Zahlendreher im Kopf.
Also die FZ82 ist modernisiert worden. Das ist so ein Super-Zoom, also 60-fach Zoom und so.
Ja,
immer. 60-fach optisch Zoom.
Aber immer festes Objektiv, ne, bei den Bridge-Kameras.
Festes, ziemlich ausführliches Zoom-Objektiv, genau. Mhm. Die haben sie eben modernisiert, heißt jetzt FZ82D. Mhm. Die sieht auch noch irgendwie aus wie vorher. Die hat jetzt ein OLED-Display bekommen im Sucher. Das ist doppelt so hoch aufgelöst wie das bisherige. Dann hat es den 3 Zoll Touchscreen jetzt mit mehr als 2K Auflösung und eine USB-C Ladefunktion.
Ha! USB-C, jawohl.
Jawohl. 18 Megapixel bleibt. Die hat also jetzt nicht mehr Auflösung bekommen.
Ja.
Kann 4K Videos. Weiß nicht, ob sie das davor schon konnte, weiß ich nicht. Und hat noch eine neue Funktion namens Composition Zoom Assist. Assistant, don't ask me what this means.
Ist das wieder so ein Ding, wo dir deine Silhouette eingeblendet wird, wie du komponieren sollst?
Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, die wird jetzt ab August 2024 erhältlich sein für 479 Euro steht hier.
Ja.
Bridge. Nicht tot zu kriegen. Ich meine, es ist ja klasse, weil ich kenne schon genügend Leute, die mal so mit einer Bridge eigentlich ziemlich glücklich waren, weil sie damit eben wirklich, also für Reisen und so, einfach einen sehr großen Zoom-Bereich haben und alles irgendwie in einem Paket. Und
2017 war das. Die FZ82, 2017, da kam sie raus mit neuem Sensor und 4K-Video.
Was ich interessant fand, ist, ich dachte, ich hatte halt so im Gefühl, naja, Bridge, das ist jetzt tatsächlich nichts mehr. Das haben jetzt irgendwie vielleicht die Spiegellosen abgelöst mit einem Kit-Objektiv oder so, aber nein. Ist natürlich auch preislich, ne? 500 Euro, also da sind wir schon an einem anderen Bereich.
Das ist heftig.
Ja.
Na ja, gut, aber 500 Euro mit einem 60-fach Zoom, also wenn du das mit einem Wechselobjektiv hinkriegen willst oder mit einer Micro Four Thirds, dann legst du aber noch mehr Geld auf den Tisch.
Also ja.
Ist so. Spannend. Ja, aber das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, weißt du? Früher war es halt die kompakten oder die in Anführungszeichen richtigen, also Wechselobjektiv, Spiegelreflex. Und die waren immer so dazwischen, quasi Kompaktsensor, ja, manchmal ein bisschen größerer Sensor und dafür halt ein fettes Objektiv, um besser zu greifen und so.
Ich dachte immer so, die
Bridge. Hätte gedacht, die wäre jetzt weg.
Ich dachte auch, also dass diese Kategorie spätestens mit Einführung der Smartphones mit einem ordentlichen Zoom-Bereich dann Geschichte ist, aber ist nicht so.
Ja, und inzwischen auch den gebrauchten digitalen mit Wechselobjektiv, da gibt es ja diverse Systeme, ne? Spannend. Scheint es ja noch einen Markt zu geben, sonst würde man das nicht anfassen. Ne?
Schon spannend.
Tja. Also, Bridge wird nicht eingestellt, Internetdrucker dagegen nicht. Schon.
Offensichtlich, ja, Internetdrucker, wichtiges Thema.
Was ist ein Internetdrucker?
Naja, also.
Der druckt das Internet aus, mehr nicht.
Genau, du drückst auf einen Knopf und dann
wird irgendwas gedruckt. Internet.
Nein, es gibt.
Das wäre doch auch mal, gab es da nicht mal schon eine Kunstinstallation mit einem Drucker, der einfach auf Knopfdruck irgendeine zufällige Seite aus der Wikipedia druckt?
Oh, das lässt sich ja relativ einfach
machen, ne?
Basteln. Nee, es geht um Drucker mit Internetzwang. Und zwar gibt es von HP. Laserdrucker mit Internetzwang. Das sind die Laserjet-Modelle mit dem sogenannten HP Plus-Abo. Dieses HP Plus-Abo ist quasi ein Zwang, damit die funktionieren, muss das Ding zwingend eine Internetverbindung haben. Zwingend. Kannst nicht drucken ohne Internetverbindung, sonst druckt es nicht. Das hat dann dazu geführt, dass die Leute auf die Barrikaden gegangen sind. Also das haben einfach viele, viele Nutzerinnen und Nutzer als störend und unnötig empfunden.
Und merkst es wahrscheinlich auch erst, wenn du das Ding aufbaust. Ich meine,
naja, das steht schon irgendwo drauf mit Sicherheit.
Ja, also, das wird rechtlich abgesichert sein, aber mal ehrlich.
Gibt diese Modelle auch ohne diesen Internetzwang, dafür sind sie teurer. Ne? Also du wirst natürlich, also Hintergrund ist natürlich, dass HP an der Stelle verhindern will, dass Fremdtinten verwendet werden. Das ist ganz offensichtlich.
Da wird also Ich denke, dahinter steckt einfach das Serviceangebot, dass sie dadurch ja genau wissen, wie viel du druckst und dir dann rechtzeitig Angebote für Toner machen können und vielleicht
natürlich
Papier schicken
auch.
Können.
Die wollen einfach mehr verkaufen.
Die wollen dir helfen.
Die können die günstiger verkaufen, weil sie dann eben über diesen Internetzwang mehr Kohle wieder reinholen. Es geht um zwei Laserjet-Modelle, Pro 4001 und 4101. Und naja, auf jeden Fall gab es halt so viel schlechte Rezensionen, die sie wahrscheinlich nicht wegkegeln konnten. Und jetzt haben sie angekündigt, dass sie diese Modelle zukünftig nicht mehr verkaufen. Also das ist
den. Meinst du, das ist ein Lernprozess, der da eingesetzt hat? Oder
ich
nur eine eher, konsequent nein. Und sie suchen jetzt nach anderen Modellen?
Kann ich mir nicht vorstellen, dass die da jetzt irgendwie geläutert aus diesem Ding rausgehen. Ich glaube eher, das ist so ein uiuiui, da haben wir uns vielleicht doch ein bisschen zu weit rausgelehnt. Lass mal eine andere Art finden, wie wir den Leuten.
Das Produkt war schon gut, das Marketing war schlecht. Lass mal zurückziehen, lass noch mal ans Whiteboard, wie wir das besser vermarkten können. Ja, klar.
Also sie haben gemerkt, da haben sie wahrscheinlich oder ziemlich sicher einfach eine Grenze überschritten und da sind die Leute jetzt nicht so gut. Also es ist bemerkenswert, dass sie damit tatsächlich ja wohl auf Kundenfeedback reagieren.
Ja, ist insofern positiv.
Also ja, es ist ein positiver Outcome und alles andere ist natürlich Spekulation und Unterstellung. Insofern,
genau.
Ja.
Positiv wäre es jetzt natürlich, wenn noch irgendein Firmware-Update des Druckers diesen Zwang einstellen würde. Also einfach nur die Modelle nicht mehr zu verkaufen, dann fallen halt keine neuen Leute drauf rein. Aber die das Ding schon haben, müssen im Zweifel ja sowieso neu kaufen dann. Ne?
Dazu weiß ich nichts.
Ich würde das jetzt mal so vermuten. So, prove me wrong.
Naja.
Wenn HP ein gutes Marketing hat, dann kriegen sie das hier ja mit. Dann könnt ihr mal erklären, wie das gemeint war. Ich unterstelle jetzt mal gute Absichten.
Ja, auch gute Absichten unterstellen wir jetzt mal Affinity.
Auf jeden Fall unterstellen wir denen gute Absichten.
Also A ist Affinity, sind eh erstmal per se die Guten, weil...
Also Serif... Das Produkt ist Affinity. Affinity. Jetzt schon ein eigener Firmenname?
Serif ist die Firma und Affinity sind die Produkte. Affinity Photo, Affinity Designer und Affinity Publisher. Und die sind ja angetreten, um was gegen Adobe auf den Markt zu bringen und eine abofreie Möglichkeit, doch ausführlich Bilder zu bearbeiten, zu bieten. Und da zahlst du einmal, und wir haben jetzt ja auch kürzlich schon mal drüber geredet, da haben sie wieder irgendeinen sehr, sehr guten Discount. Das machen sie öfter. Also die wollen Kunden haben, ganz klar.
Ja.
Und
geht um Reichweite, Marktanteile.
Es geht um Reichweite, und seit sie jetzt seit sie jetzt nicht mehr sie selber sind, sondern ja quasi von Canva gekauft wurden, haben wir auch schon drüber geredet, ist das eh nochmal eine komplett neue Gemengelage. Und in dem Kontext hat jetzt Affinity einen neuen Free Trial angekündigt. Normalerweise ist der irgendwie einen Monat oder so. Die haben jetzt 6 Monate Free Trial angekündigt.
Ein halbes Jahr, Alter. Ja, kann man machen. Warum nicht?
Ja, also ich habe dann auch erstmal so, das ist eine Ansage. 6 Monate, weil da kannst du mal eben schnell auf den Trial irgendwie dein Projekt machen. Auch Benutzer, die vorher schon mal einen Trial hatten, können das nutzen. Sie haben auch tatsächlich explizit gesagt, auch die Leute, die schon mal einen Free Trial gemacht haben, wir haben hier einmal den großen Reset-Knopf gedrückt und ihr könnt jetzt ein neues Free Trial starten.
Ja, gut, neue Besitzer in neue Trials wahrscheinlich.
Ja, also jetzt kommen wir eigentlich zu dem Thema, weil das ist nur so eine Meldung und dann bin ich noch mal ein bisschen durchgegangen. Was ist denn da so in der Historie passiert und vor allem, was passiert denn da aktuell gerade? Wir reden jetzt noch mal kurz über Canva. Also Canva ist diese große webbasiertes, eine Online-Design-Plattform, die Designwerkzeuge sehr zugänglich und benutzerfreundlich macht. Also alle, die das benutzen, da musst du eben nicht super tief technisch sein, sondern ich sag mal, es ist eigentlich eher so fast so eine Layout-Plattform. Ne? Du hast ganz viele Elemente und ganz viele Templates und ganz viele Sachen und du kannst die mixen und matchen und ziemlich schnell zu auch professionellen Ergebnissen kommen. Für deine Website, für deine Socials, für alles Mögliche. Wird auch immer mehr von Firmen genutzt tatsächlich, weil es ist höchst kollaborativ. Du kannst also mit mehreren Leuten an gleichem Projekt arbeiten, weil das halt alles online passiert. Geht das? Und
gerade in dieser Homeoffice-Zeit sehr interessant.
Genau. Und dieses Canva hat also mittlerweile 185 Millionen Nutzer weltweit. Das ist also nicht klein, das ist eine große Firma. Die haben 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben Büros in allen möglichen Ländern und expandieren gerade. Und ich habe dann, ich war bei Canva immer so ein bisschen vorsichtig, so Hinterkopf, was ist denn das? Ne? Ist das irgendwie so eine Venture-Kapital-Krake oder sowas? Wir wissen, wie das bei Adobe gerade geht. Also die gucken ja, Abo und mit sehr komischen Storno-Bedingungen und so weiter. Ne? Also ist alles irgendwie so ein bisschen negativ belegt von dieser Business-Seite her und von dieser Abo-Seite her. Und auch Canva, kannst du ein Abo schießen, kannst aber sehr viel gratis benutzen, also kommst ziemlich weit, ohne da Geld reinzuwerfen. Die haben zum Beispiel so Templates dann nicht, also was ich bisher gesehen habe, dann nicht so ganze Template-Kategorien einfach hinter die Paywall gesetzt, sondern du hast halt in diesen Kategorien dann diverse Templates, die du nur verwenden kannst, wenn du bezahlst. So 10er im Monat oder sowas, keine Ahnung. Naja, jedenfalls, Canva hat Affinity gekauft und da war es noch nicht so ganz klar, wo das hin soll. Also warum das so war. Und Affinity bietet jetzt 6 Monate Free Trial an. Was natürlich schon darauf hinweist, die wollen Kunden und die wollen es den Kunden so leicht wie möglich machen, an Bord zu kommen, an Bord von Affinity zu kommen. Und jetzt taucht gerade die Chefin von Canva in verschiedenen Medien auf. Unter anderem im, wie heißt der? Decoder. Das ist ein Podcast von The Verge und spricht da eine gute Stunde mit dem Chef von The Verge. Melanie Perkins heißt die Frau. Und die ist eben CEO, Mitgründerin von Canva. Also die hat, ich glaube, mit ihrem Partner zusammen das Unternehmen vor, ich glaube, 10 Jahren jetzt gegründet. Und das fing eben an als so ein Online-Design-Ding und ist dann sehr gut gewachsen und hat auch sehr schnell und sehr, sehr viele Menschen an Bord bekommen, die gesagt haben, oh, das ist super, das funktioniert, das nehme ich gern. Und und ich habe mir dieses Interview angehört und dieses Interview ist spannend, weil ich bin jetzt tatsächlich hinten aus diesem Interview rausgekommen und denke so ein bisschen anders über dieses Canvas. Davor war ich so ein bisschen,
berichte mal.
Die sind mir etwas suspekt. Und naja, es geht eben in diesem Interview darum, warum habt ihr das überhaupt gegründet? Ne? Was also Hintergründe, wo kommt das eigentlich her? Wer seid ihr eigentlich? Und es ist, ohne jetzt in Details zu gehen, hört euch das gerne selber an, wenn ihr da mal Interesse daran habt, ohne in die Details zu gehen. Ich habe, kennst du das, wenn du Leuten zuhörst, wie sie über was erzählen und du spürst entweder, ob diese Person es so meint oder ob sie es nicht so meint?
Oder ob sie vielleicht ein anderes
Ziel hat?
Ne? Es gibt diese Momente, ja, wenn das so hyperprofessionell aufgesetzt drüber.
Naja, oder du so Politiker-Speak und
ja,
du
weißt
genau, diese Person meint was komplett anderes, als sie gerade sagt. Und
das gibt es.
Und ich bin jetzt da rausgekommen mit dem Gefühl, dass die das tatsächlich sehr, sehr ernst meint. Also die haben zum Beispiel eine Unternehmensphilosophie, wo sie im Prinzip sehr, sehr viel des Unternehmenskapitals an soziale Initiativen hängen, zum Beispiel.
Okay.
Sie sind sehr, sehr auf Endnutzer natürlich fokussiert. Also dieses, wenn du als Designerin, Designer morgens aufstehst, dann denkst du dir nicht, oh, heute möchte ich aber eine der 500 Funktionen von Photoshop lernen, sondern ich möchte ein Design machen. Und das ist so ein bisschen deren Ansatz zu sagen, naja, das Technische, das ist schon nicht unwichtig, aber es ist halt Mittel zum Zweck. Und sie haben sich nach ihrer Aussage Affinity deshalb an Bord geholt. Also zum ersten Mal, die haben die nicht einfach gekauft, sondern die haben mir den Kontakt aufgenommen, weil sie einfach gemerkt haben, die passen zu uns. Und dann ist auch von Affinity-Seite, und das haben wir ja vom Chef von Affinity schon gehört, ist einfach sehr schnell klar gewesen, oh ja, die passen. Die kommen
so aus geschrieben. Ja.
Genau, die kommen aus Australien. Die sind damit sehr weit weg von dem, na, ich sag mal so, Silicon Valley Tech Bro Venture Kapitalisten Gesellschaft. Und das ist ziemlich erfrischend und ziemlich anders, wie die an das ganze Thema auch zum Beispiel Wachstum rangehen. Und wie gesagt, also ich kann jetzt nur von dem Gefühl berichten, was ich am Ende habe. Die Frau fühlt sich so an, als ob sie tatsächlich ein bisschen visionärer ist als nur, oh Gott, Shareholder Value. Mhm. Sie hat eine sehr klare Mission, fühlt sich sehr ethisch an, die Basis, auf der das Ganze passiert, und versucht eben den Aufbau von so einem Unternehmen mit dem entsprechenden sozialen Engagement zu verbinden. Und das Ganze in einem sehr inklusiven Arbeitsumfeld. Jetzt, wie gesagt, ne, also ich könnte da auch völlig auf die Schnauze gefallen sein und mich ins Boxhorn jagen lassen, haben lassen. Aber das ist zumindest das, was ich da mitgenommen habe. Und ganz sicher haben die natürlich den Anspruch, und das glaube ich jetzt auch relativ offensiv, Adobe so ein bisschen das Wasser abzugraben. Weil sie haben sich jetzt mit Affinity ja was an Bord geholt, wo auch der entsprechende Kundenkreis mit bedient wird. Und auch ganz bewusst diese Affinity-Tools an Bord geholt, um eben auch diese, na, ich sag mal, um auch die Assets und so weiter, die du für so eine Plattform brauchst, um dann entsprechend für die Templates Zeug zu haben und Inhalte zu haben, um die auch zu erstellen. Mhm. Weil diese pixelgenauen, feinen Geschichten, die kannst du teilweise mit diesem Tool nicht machen, sondern da brauchst du sowas wie Affinity natürlich dafür. Und und das noch in dem Kontext von diesen 6 Monaten Free Trial, also die versuchen gerade Adobe Kunden abzugraben. Das ist ziemlich klar. Also das sagen sie nicht, aber das ist ziemlich klar, dass es das ist natürlich. Und sie versuchen auch gerade, und das ist interessant, ich glaube, da ist gerade so ein Redesign im Gange für die komplette Plattform. Sie versuchen vor allem auch jetzt sehr stark Unternehmenskunden, Enterprise-Kunden an Land zu ziehen mit entsprechenden Werkzeugen, die das unterstützen. Ne, da reden wir also dann von irgendwelchen Approval-Prozessen oder sowas, die halt in diese ganze Geschichte mit eingebaut werden, dass dann die Marketing-Managerinnen und Manager das in irgendeiner Form halt auch in ihren Arbeitsprozess integrieren können und so weiter. Also da ist gerade so ein Push, der ganz klar darauf abzielt, Adobe kleiner zu machen. Und in dieser Geschichte sind, also das ist so eine, also nach dem Interview hatte ich wirklich das Gefühl, das ist so eine Geschichte, in der es die Guten und die Bösen gibt. Und Canva sind die Guten.
Ja, verstehe.
Das ist so mein Gefühl. Also wer das sagt, ja, der Chris hat sich da aber ganz schön über den Tisch ziehen lassen. Ich kann nur raten, hört euch mal das Interview an. Wie gesagt, der Podcast heißt Decoder und ist von The Verge und ja. Und ich werde nicht bezahlt, um das hier so
zu erzählen. Das klingt
spannend. Das klingt ja. Schon sehr löblich und das dachte ich mir, bevor ich den Podcast gehört habe, auch nicht. Also ich habe da wirklich jetzt meine Meinung zu dieser Gemengelage habe ich mir jetzt doch ein bisschen verändert.
Ja, das ist spannend. Tja. Also grundsätzlich, die Affinity-Produkte, die kamen ja schon jetzt vor vielen, vielen Jahren. Wir haben ja da auch schon drüber berichtet. Und was ich so sehe, wenn ich mal in irgendwelchen Foren Stimmen darüber lese, also die fangen schon Kunden ab. Ne? Wer so bisher auf Adobe war oder vielleicht Photoshop hatte, da wird dann gekündigt, das Abo gekündigt oder es wird eben von der alten Version dann umgestiegen auf Affinity. Und ich würde mal vermuten, mancher Arbeitsprozess wird jetzt auf legale Füße gestellt, dadurch, dass du irgendwie für 50 Euro plötzlich eine Bearbeitungssuite kriegst, mit der du das alles machen kannst. Könnte auch dahinter stecken. Ja, ich glaube schon, dass der Plan aufgehen kann. Ich muss ja sagen, bei mir ist der Trend gerade wieder umgedreht. Also ich habe ja sehr lange sehr, sehr vieles mit den Affinity-Sachen gemacht. Also was heißt sehr vieles? Wahrscheinlich 0,5% der Funktionalitäten benutzt, aber die halt relativ häufig. Und ich mache jetzt wieder mehr mit Photoshop tatsächlich.
Mhm. Wie kommt's?
Ja, also das eine sind so diese technischen Sachen. Es startet einfach schneller. Das habe ich aber noch nicht rausgefunden, warum das so ist. Also dieses Affinity-Foto, das startet einfach sehr, sehr langsam und ist jetzt nicht super dramatisch, aber wenn man mal eben schnell, weiß ja, wie es ist. Ne?
Du brauchst halt auch mal schnell einen Rechner, mein Gutester.
Ja, es ist ein schneller Rechner. Also ich lese es von anderen Leuten auch und keine Ahnung, irgendwie. Irgendwas ist
da. Na gut, aber das kann ja nicht das Einzige.
Das ist das Einzige. Aber das andere ist halt tatsächlich die KI-Funktion. Mhm. Also die manipulative Bildbearbeitung, das Generative Fill, was Adobe reingebaut hat. Sie haben es ja inzwischen auch eingebaut in das Lightroom, also in die CC-Version von Lightroom, aber noch nicht ins Lightroom Classic. Ich würde mir wünschen, dass sie das Generative Fill, was sie in Photoshop haben, auch ins Lightroom Classic bringen, also das eben auf die RAWs noch weiter trainieren. Vielleicht ist das ja gerade das Training mit der CC-Version und wenn das fertig ist, kommt das zu uns.
Das ist übrigens in dem Interview noch ganz kurz auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, das Thema KI. Und weil Canva hat sehr früh schon und sehr intensiv schon mit KI gearbeitet und zwar weniger die haben weniger mit KI gewedelt, sondern sie haben einfach gesagt, du hast jetzt eine Funktion, dass du auf Knopfdruck den Hintergrund entfernen kannst.
Genau.
Ist eigentlich egal,
wie das passiert. So ein bisschen der Apple-Weg.
Sondern es ist halt das Feature, ne? Und nicht die Art und Weise und der Hintergrund, der technische, warum dieses Feature funktioniert, das ist wurscht, sondern es sind halt Features, ne? Die dir auch zum Beispiel jetzt Texte erstellen können und so weiter. Also du machst da irgendein Ding für eine Website und kannst dann halt mal eben schnell einen Text reinwerfen und dann plopp ist der da drin und sieht schön aus und so.
Ja, ja, ja. Ja, gibt schon ein paar sehr hilfreiche Tools inzwischen.
Also ich wollte nur sagen, Canva ist an der Stelle auch nicht unbedarft, sondern vielleicht sogar in mancher Hinsicht so weit wie Adobe oder vielleicht sogar weiter.
Ist ja einer der Spekulationen, ne? Dass dann vielleicht eine Affinity-Version mal rauskommt, wo sie dann auch wieder mithalten können oder Adobe gar überholen.
Damit ist zu rechnen, weil wenn ich das so höre und wenn ich sehe, wo die hinwollen, dann habe ich so den Eindruck, dass da wird da wahrscheinlich schon mit Hochdruck dran gearbeitet, ja.
Es ist halt so, ich bin sehr, sehr skeptisch mit diesen KI-Geschichten. Ich habe da nicht so eine Hype-Meinung von, wie so manch anderer auf diesem Planeten.
Aber du guckst jetzt nicht mich an, weil ich bin da auch skeptisch.
Nein, nein, ganz generell. Also wenn du so guckst, was gesagt wird, so, also Beispiel Apple ist ja quasi schon verloren, weil sie haben das verpennt, wo ich sage, nee, wie du gerade, genau wie du es für Canva beschrieben hast, sie machen das seit Jahren auf dem Smartphone lokal, aber es ist halt eine schicke Funktion, die sie haben und sie haben nicht immer gleich KI oder AI da dran geschrieben. Ja. Und es ist durchaus so, wenn es Funktionen gibt, die mir das Leben einfacher machen oder mir Zeit sparen, dann bin ich schon begeistert. So, ist mir fast egal, wie das gelöst wird, wenn es denn nur gelöst wird. Und dieses Generative Fill, das ist echt eine Magie. Wir hatten das hier mal gezeigt, als ich das kennengelernt hatte, mit ein paar extremeren Beispielen. Aber ich hatte jetzt, wie gesagt, am letzten Wochenende wieder ein Fotoshooting. Mensch mit Pferd in der knallen Sonne, obwohl es schon Nachmittag war. Und bei der Bearbeitung habe ich dann etwas bemerkt, denn die junge Dame, die dann neben dem Pferd stand, die hatte tatsächlich den einen Arm etwas mit dunklen Flecken versehen. Und unklar, was das war, also ihre Haut war es jedenfalls nicht. Aber es kann zum Beispiel sein, wenn du Sonnencreme aufgetragen hast und stehst dann am Pferd und das Pferd drängelt ein bisschen mit dir oder du schubst es ein bisschen, dann kann das halt schon mal sein, dass eben Staub vom Fell sich eben dann an dieser Sonnencreme festsetzt und dann hast du halt irgendwie dunkle Flecken am Arm. Ich könnte mir vorstellen, dass etwas in dieser Art passiert sein könnte. Und grundsätzlich, das war jetzt wirklich kein super teures und kein super aufwendiges Shooting. Man hätte das jetzt so lassen können, dann ist da halt Flecken, das ist, sieht auch so wie so ein bisschen unsauberer Schatten. Aber ich habe ja auch ein bisschen einen Anspruch. Leute sehen die Bilder ja dann hinterher. Und ich möchte ja auch empfohlen werden. Also gebe ich mir dann trotzdem Mühe. Selbstverständlich. Die werden so bearbeitet wie alle anderen Bilder auch. Auch wenn es nicht so teuer war. Und da habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Und du kamst mit Lightroom-Mitteln, kriegst du das nicht weggestempelt. Also keine Chance. Weil egal, wo du die Quelle herholst, das ist hinterher kein Arm mehr. Das ist ein Flickenteppich. Also habe ich gedacht, gut, letzte Chance, Photoshop, zeig, was du kannst. Bevor ich hier jetzt wirklich lange mit einem Retuschepinsel in Affinity oder in Photoshop, so hätte ich es früher gemacht, wirklich ganz, ganz auf klein bis fast runter auf die Pixelebene rumretuschieren. Das machst du jetzt nicht. Photoshop aufgemacht und dann musst du dir vorstellen, du hast ein Bild mit einer Person, da ist ein angewinkelter Arm vor dir und die äußere Kante so zum Ellenbogen hin, so sagen wir mal so, Hälfte Oberarm bis Hälfte Unterarm ist am äußeren Rand so fleckig dunkel. Dann bin ich mit dem Lasso-Tool dahergegangen und habe so ein bisschen grob die dunklen Flecken am Arm quasi so nachgezogen, habe dabei aufgepasst, dass ich nicht über den Ellenbogen hinaus markiere, also ich bin im Arm drin geblieben, so an der Kante lang, und habe einfach so grob diese Fleckenbereiche markiert. Dann habe ich gesagt, füll das mal auf mit, was du glaubst, was dahin gehören sollte. Nichts dazu geschrieben, dass das ein Arm ist oder irgendwas oder mach die Flecken weg, keine Ahnung. Nix, einfach leer machen, füll. Dann habe ich drei Vorschläge gekriegt. Einer war Kappes, da passte gar nichts. Aber die beiden anderen, da konnte ich mir jetzt aussuchen, welche Füllung ich nehme. Und beide Füllungen sahen hinterher aus wie ein nicht fleckiger Ellenbogen an der Stelle. Also die Hautzeichnung, die feinen Haare auf der Haut. Es hätte genauso fotografiert sein können. Es hat einfach gepasst.
Und weiß die Person das?
Nein.
Dass das nicht mehr ihr Ellenbogen ist?
Nein. Das siehst du auch nicht. Wenn du den AB-Vergleich hast, wenn du die Bilder übereinander legst, es ist ja immer noch derselbe Ellenbogen. Es ist immer noch dieselbe Pose. Es ist ja, ich sag mal, 85%, 90% des Ellenbogens ist ja immer noch das Gleiche. Es ist ja nur dieser fleckige Streifen am Rand des Ellenbogens quasi, der jetzt ersetzt ist durch Hauttönung, die eben nicht fleckig ist an der Stelle. Das hätte ich jetzt nicht gemacht, wenn die natürliche Haut an der Stelle fleckig ist. Wenn das halt die Person so ist, dann kennt die sich ja so, dann hätte ich das natürlich nicht gemacht. Aber wenn das eindeutig Dreck ist, das ist natürlich wegretuschiert. Und da war ich begeistert. Und das habe ich jetzt auch nicht auf vielen Bildern machen müssen, weil nicht immer habe ich den Ellenbogen von der Seite so gesehen. Und dann ist das auch egal. Wenn das irgendwo ganz, ganz am Rand ist, dann ist das wirklich wie ein Schatten und dann ist alles gut. Aber auf so einer Handvoll Bildern habe ich das gemacht. Und das ging halt echt schnell. Also du machst das Bild halt in Photoshop auf. Das geht von Lightroom wirklich in Sekunden ist das da. Dann zoomst du ran. Das geht mit dem Touchpad eben auch sehr schnell. Und gehst mit dem Lasso-Tool, machst du so grob deine Auswahl drumherum. Und wenn du mal irgendwie was falsch ausgewählt hast und der Automatismus durcheinander gekommen ist, das hatte ich dann einmal, ja, dann löscht du die Ebene und markierst nochmal neu. Aber ich sag mal so, eine Retusche an einem Bild von so einem Ellenbogen, das hat keine Minute gedauert. Da wäre ich früher wahrscheinlich 10 Minuten oder 20 Minuten zu Gange gewesen, bis mir das einigermaßen gefallen hätte. Das Gleiche hatte ich im Gesicht, weil wie gesagt, es war wirklich knalle Sonne. Und die junge Dame war mit Sicherheit die letzten Tage auch schon draußen gewesen mit ihrem Pferd. Das heißt, das Gesicht war schon leicht gerötet. Und auch wenn sie sich halt eingecremt hatte und leichtes Make-up drauf hatte, du hast es natürlich trotzdem gesehen, die Rötung an den Wangen. Und dann halt im Zuge des Shootings, war halt die pralle Sonne da draußen, ist die eine Seite tatsächlich roter geworden. Also es, ich sag, du hast du noch Sonnencreme, also ich habe Vorstufe Sonnenbrand. So, und auf den Bildern siehst du das dann natürlich. Ne? Durch die Kontraste wird das dann richtig rausgearbeitet. Und dann hast du wirklich die eine Wange, also ich habe nur eine Wange gesehen dann vom Foto her, aber die hatte halt wirklich eine knallige Rötung. Und auch da war wieder so, mit den bisherigen Werkzeugen von Lightroom, mit diesen Farbkanälen, hattest du eigentlich kaum eine Chance. Also da hat sich einfach viel zu viel verstellt, weil es ist natürlich rot, aber es ist natürlich trotzdem der Hautton. Also wenn du da irgendwas verstellt hast am Farbkanal, dann hast du die ganze Haut manipuliert. Und das Pferd noch dazu und die Landschaft, also das konntest du alles vergessen.
Nee, das kannst du nur lokal machen.
Klar. Und dann gibt es ja jetzt dieses neue Werkzeug in Lightroom, diesen Color Patch, wo du mit der Pipette eine gezielte Farbe aufnehmen kannst. Und dann kannst du diese Farbe manipulieren in Helligkeit, Sättigung und Farbton. Und du kannst bestimmen, wie groß der Umfang ist, den du manipulieren willst. Und das auch wieder in Helligkeit, Sättigung und Farbton. Da kannst du genau den Bereich maskieren, den du bearbeiten willst. Das habe ich dann tatsächlich mal ausprobiert, wo ich schon mal dabei war. Und das hat bei ein paar Bildern erstaunlich gut geholfen. Dass ich, es war fummelig. Also das hat Minuten gedauert, bis ich tatsächlich Einstellungen hatte, weil diese Regler mit der Maus auch sehr schwer zu bedienen sind oder auch mit dem Touchpad sehr schwer zu bedienen sind. Es hat eine Weile gedauert, bis ich wirklich nur diese Rötung in der Maskierung hatte und noch ein bisschen drüber hinaus, dass gerade eben so der Übergang nicht zu sichtbar ist. Und dann konnte ich halt ein bisschen mit Entsättigen und Farbton verschieben, dass so ein bisschen kaschieren. Das war auf einigen Aufnahmen auch genug. Mehr musste man dann nicht tun. Das reichte völlig aus. Aber ich dachte mir, Photoshop, zeig, was du kannst. Ja? Und dann habe ich so ein Bild aufgemacht, wo das mit diesem Farbpatch einfach nicht zu meiner Zufriedenheit zu lösen war. Habe das in Photoshop aufgemacht, habe dann auf der Wange die Rötung markiert. Also nicht einfach die ganze Wange markiert, sondern ich bin halt um die Rötung rumgefahren, so nah ran wie ich wollte, aber noch genug von der korrekten, vom korrekten Hautton mit rein, damit der Automat irgendein Indiz hat, wo ich hin will. Mhm. Und auch wieder nicht übers Gesicht hinaus, sondern wirklich nur im Wangenbereich den Bereich markieren, der eben Sonnenbrand hat. Und habe wieder gesagt, Generator Fill, leg los. Und gleich im ersten Versuch wieder zwei Varianten gekriegt, die einfach gepasst haben. Also du musst dir vorstellen, du kriegst nicht einfach ein flattes Hautton-Patch da drauf, was einfach wie draufgemalt aussieht, sondern du kriegst wirklich die Schattierungen und Nuancen, du kriegst die feinen Gesichtshärchen mit rein. Und ich konnte dann quasi bei zwei Varianten noch wählen, wie ich den Schatten von den Wangenknochen quasi haben möchte. Will ich den ein bisschen weiter rein, ein bisschen weiter raus? Welcher passt denn besser zum Original? Zack, nehme ich den. Fertig. Geil. Also das ist eine Retusche. Alter Schwede, da weiß ich nicht. Früher hätte ich entweder aufgegeben oder dann eine halbe Stunde dran rumgefummelt. Und jetzt ist das einmal mit dem Lasso rum und eine aus drei Varianten wählen. Also ich bin tierisch begeistert. Hat mir sehr gut gefallen. Mir ist dann noch eingefallen, dass es wohl schon seit vielen Jahren bei Capture One ein Werkzeug gibt. Gerade für so Hautrötungen oder für eben rötere Haut als andere Haut. Und die haben so einen speziellen Picker auch für Weißabgleich auf Hauttöne und eben auch, glaube ich, es war Capture One, ein spezielles Werkzeug, um verschiedene Hauttöne in einem Bild aneinander anzugleichen. Und es könnte sein, dass man mit Capture One jetzt kein Photoshop oder ähnliches gebraucht hätte, sondern das mit diesem Werkzeug quasi auf Knopfdruck hätte erledigen können. Weiß ich nicht. Wäre jetzt mal ein spannendes Experiment gewesen, habe aber kein Capture One hier gehabt. Und wollt mir jetzt auch nicht noch eine neue Demo-Version dafür installieren. Solltet ihr jetzt also sagen, ja, kenne ich mit Sonnenbrand im Gesicht. Ich habe Capture One, das ist einmal mit der Pipette und an zwei Reglern ziehen, dann ist das weg. Würde mich mal sehr interessieren, berichtet da gerne mal. Ansonsten muss ich sagen, ich habe letztes Wochenende mich wieder ein bisschen mehr in diese Generative-Fill-Funktion verliebt. Gerade wenn es um das Retuschieren von kleineren Stellen geht. Faszinierend, wirklich. Bin sehr angetan. Da muss ich Serif und jetzt Canva ein bisschen anstrengen, wenn sie mich da zurückhaben wollen.
Hast du dir überhaupt Canva mal angeschaut? Die haben mindestens 5 verschiedene Face-Retoucher da drin.
Nee, hab ich mir ehrlicherweise nicht angeguckt. Ja, vielleicht gibt es das schon.
Ich kann jetzt nicht sagen, ob das wirklich funktioniert, ob das stimmt und so weiter, aber ich weiß, dass sie so Funktionen anbieten. Mhm. Also in Canva, ob das jetzt sinnvoll ist, da einen Roundtrip zu machen oder so.
Keine Ahnung.
Sei mal völlig dahingestellt.
Ja, käme jetzt wirklich auf einen Versuch an, tatsächlich. Ja. Ist ja mal spannend, nur gut. Sowas. Ja. Wollt euch das mal mitgeben, wenn ihr mal solche Fotos habt. Versucht's mal.
Ja, das ist wieder die KI-Nutzung, wo natürlich tatsächlich, wo eigentlich keiner was gegen haben kann, weil das ist ein Werkzeug, was die Arbeit erleichtert. Und
aber hallo.
Und nicht, was dir irgendwie die Kreativität überschreibt sozusagen. Mhm. Na gut. Ich habe noch ein lustiges Goodie.
Her damit.
Bin ich jetzt die Tage mal drauf gekommen? Warte mal, ich mach's mal eben auf. Das ist wieder, wir sind wieder beim Thema Gameboy-Kamera und da hat
wieder eine Gameboy-Kamera, der Klassiker, ja. Wie viele Pixel waren das? Silber jedenfalls.
16 Kilopixel ungefähr. Also, die hat eine Auflösung von 128 mal 112 Pixel oder so. Also, ist keine Auflösung ja, quasi. Da haben so zwei Jungs eine Gameboy-Kamera in eine Lo-Fi-Webcam umgebaut.
In eine Webcam? Also Live-Bild, ja. Okay. Mhm.
So mit Live-Bild und so weiter. Und da ist die natürlich schon mal überhaupt nicht dafür gemacht. Also, wir reden übrigens von 0,014 Megapixel. Also, so viel zum Thema Auflösung.
0,014. Mhm.
Genau, und die haben eben gesagt, ja, da machen wir jetzt mal eine Webcam draus. Und du merkst schon, sowohl Auflösung als auch Framerate sind natürlich unter aller Sau. Aber es ist halt einfach ein spaßiges Projekt. Und das läuft irgendwie mit einem Raspberry Pi Zero W. Also das ist quasi der Gameboy selber macht das nicht. Das macht jetzt die Kamera und die ist da irgendwie angezapft und naja.
Das kleine Demo-Video, was du hier gerade zeigst, das ist halt so ein nahezu quadratisches, schwarz-weiß, sehr hart, kontrastig. Genau. Wir sehen zwei Personen, die hier irgendwie klassisches Daumen hoch Bild, und Peace-Zeichen machen.
Klassisches Bild aus der Gameboy-Kamera.
Und so gefühlt irgendwie, weiß ich nicht, 6 Bilder die Sekunde, wenn überhaupt.
Genau. Und dann kannst du dir einen Computer anschließen und dann kannst du sie ganz normal als Webcam in Zoom und Co. verwenden.
Ist ja.
Wie sich das gehört.
Stark. Ist das nicht abgefahren? Und dann fragen dich dann deine Peers, hey, was ist das denn für ein geiler Filter? Welches Plugin hast du?
Wahrscheinlich gibt es sowas auch schon als Filter. kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber ja, war halt tatsächlich eine der ersten digitalen Kameras, die man so die man so einfach bekommen konnte.
Ja,
Lo-Fi-Webcam. Ich mag sowas ja total. Eine Lo-Fi-Webcam.
Ich finde das ja so stark, dass die Leute da noch die Muße und auch die Zeit dafür aufbringen, mit sowas rumzuexperimentieren, zu basteln, weil das ja auch bedeutet, du musst wirklich verstehen, was da läuft und wie das funktioniert. Ja, das ist jetzt ja nicht irgendwie eine Raspberry Pi Kamera, wo definiert ist und dann machst du diese 5 Kabel an diese 5 Punkte und dann an diesen Chip und dann hier mit diesem Code liest du dann den Sensor aus. Sondern das ist jetzt eine Kamera vom Gameboy. Jetzt muss er erstmal verstehen, wie das funktioniert und wie die Schnittstelle und das Protokoll und bla bla bla. Und das muss alles irgendwie hindeichseln und machen und tun. Ich finde das super. Das ist so Zeug, das haben wir früher gemacht unter DOS. und haben versucht, irgendwie was rauszufinden. Oder damals am C64 mit irgendwelchen, ich hatte es schon mal erzählt, dann haben wir halt irgendwelche Fotodioden auf Platinen gelötet und haben die dann am Joystick-Port angeschlossen und haben dann die Signale in Joystick-Bewegung. Und dann konntest du dann per Basic konntest dann die Joystick-Bewegung quasi auslesen und hast dann quasi ein Pixelbild, also immer ein ASCII-Zeichen, hast ja halt ein Bild hingezaubert. Alles sehr, sehr rudimentär, aber es ging halt mehr so darum, wie geht's denn? Um das Verstehen.
Ja klar, und durch Spielen und lernt man.
Und das ist das, was irgendwann habe ich damit komplett aufgehört, weil ich halt ganz andere Sachen im Kopf hatte. Aber mich fasziniert das immer noch und das es juckt auch immer wieder so ein bisschen, das zu begreifen, wie es genau funktioniert.
Aber ja, aber das ist Zeit dafür. Das ist ja überall so. Also auch bei der Fotografie ist das so, ne? Durch Experimentieren und Ausprobieren lernst du. Und zwar am besten.
Ja.
Deshalb sind ja diese Digitalwerkzeuge, die wir haben, so fantastisch, weil du halt beliebig viel experimentieren kannst.
Aber es ist so gerade in dieser digitalen Welt, ne? Wir nutzen das alles jeden Tag und so. Aber ich könnte jetzt dir nicht aufs Bit runter sagen, wie das hier alles funktioniert, um da dann vielleicht einzugreifen und zu sagen, ach, und jetzt schnappe ich mir einen Assembler und einen Raspberry und jetzt hacke ich mir hier mal was selber zusammen. Keine Ahnung, wie das geht. Da bin ich eigentlich komplett raus. Und ich finde das immer so geil, wenn es dann so auch jetzt junge Menschen gibt, weißt du, die zu Zeiten geboren sind, wo ich dachte, das ist mal die Zukunft, wo wir Kontakt aufnehmen. Da sind die jetzt geboren. Und die fangen jetzt irgendwie an und machen an dieser Technik rum und verstehen das bis in eine epische Tiefe. Und ich feiere das. Ich finde das richtig, richtig geil. Mhm. Ja, schönes Ding.
Ja. So, jetzt haben wir noch einmal dieses Geräusch hier, was zu verlosen. Und zwar.
Aber was zu verlosen?
Ja. Ich bin in die Tiefen meines Fotozeugschrankes getaucht.
Ist nicht wahr.
Und ich habe noch einen L-Winkel gefunden.
Ist nicht wahr.
Ja.
Wir verlosen einen L-Winkel, das muss ich direkt reinschreiben.
Wir verlosen einen, warte mal, Moment, ich muss kurz holen gehen. Halt, stopp.
Wie geil ist das denn? Ich habe ja hier auch schon alles durchsucht, aber nichts mehr gefunden.
Dieser.
Ein L-Winkel.
Ein Three-Legged-Thing. Den hier.
3LT, jawohl. Sehr geil.
L-Winkel. Also, das für alle, die sowas noch nicht haben, vielleicht ist es ja, kommt es ja gelegen. Wir haben, zu warm draußen, eindeutig zu warm draußen. Wir haben 7.
Ja, es war halt die Konzeptaufgabe, ne? Also
die war schwierig, ne?
Ich habe schon überlegt, was mag da wohl kommen, aber es hatten wohl nur die wenigsten von euch irgendeine Idee, was ihr tun könntet. Die wenigsten hatten
ein Konzept davon, was ein Konzeptbild ist. Wahnsinn. Ja, wir schauen mal. Also wir haben 7. Ich bin heute dran, glaube ich, oder?
Ja, 7. Das heißt, es reicht der 10er-Würfel.
Ja, genau. Ich habe hier in meinen Innen-Außen-Würfel, ich nehme den Innenwürfel und würfel jetzt mal eine 1.
Ja, voll treffend.
Das war schnell. Die 1, ist das hier auch tatsächlich die 1? Ja, ist tatsächlich die 1.
Ja,
Von Franz. Das ist ein Konzeptbild. Also ein Konzeptbild, wie kann man das definieren? Ein Bild, wo halt vielleicht etwas Meta ist und vielleicht irgendwie interessanterweise so eine übertragene Geschichte zeigt. In diesem Fall, was sehen wir? Wir sehen ein Zeichentisch, da ist ein Zeichenstift und entsprechende Lineale und ein Karo-Papier, auf dem ein rechtwinkliges Dreieck ist mit einem Kreis drin und dieser Kreis, der also wirklich in dieses Rechteck sich einpasst, also mit Tangente an diesen drei Seiten jeweils. Und dann liegt darauf ein Ei, ein Hühnerei.
Mhm. Alles von oben.
Dann, was dann den genau, es ist eine Draufsicht, genau. Na, ist eben nicht ganz eine Draufsicht, da hätte ich noch ein bisschen aufgepasst. Man sieht, dass die
Es hat ein bisschen Flucht. Das Ei rollt ein bisschen.
Es hat ein bisschen Flucht. Man sieht es vor allem an der linken Seite, wo die Linie nicht parallel zum Rand verläuft von dem Karo-Papier. Ja. Aber okay, das lassen wir gerade nochmal durchgehen. Aber ja, es ist halt ein Konzept. Also in diesem Fall tatsächlich, dass die Geometrie, die harte Geometrie gegenübergestellt dem dem organischen Ei, was eben eiförmig ist und da nicht so ganz reinpasst. Ja, finde ich schön.
Passt nicht ganz ins in den Kreis, weil ist
genau.
Halt, ja.
Wie macht man
es? Wie passend? Heißt ein dreidimensionales Oval?
Ein Ovoid,
also nicht
wahrscheinlich,
Kugel,
oder?
Ein was?
Ist das ein Ovoid?
Möglich. Habe ich schon mal gehört.
Also ein dreidimensionaler Kreis ist eine Kugel und ein dreidimensionales Oval ist ein Ei.
Auf jeden Fall.
So eindeutig ein Ei.
Ja, ist der Fachbegriff dafür.
Bitte alle Menschen mit entsprechenden Geometriekenntnissen, lasst uns wissen. Ich sage jetzt Ovoid. So.
Ja, habe ich schon mal gehört. Lassen wir durchgehen.
Sehr schön. Also,
ja, Franz,
du schreibst mir bitte eine E-Mail an chris@happyshooting.de und ich bringe ein Winkel zur. Wie sagt man da?
Zur Post.
Zur Post, genau, zur Post. Post
zu
ist das richtige Wort.
Ja.
Zu Dings halt. Pass mal ob, wir haben ja noch ein paar mehr.
Ja, lass uns die mal angucken. So viele sind das nicht und da sind wirklich fantastische Sachen dabei, wie ich finde.
Genau. Also, da ist mal von Tanja ein simples Konzept. Love. Also wir sehen so ein Herzchen, so ein emailliertes Herzchen mit einem entsprechenden bunten Kärtchen und
genau, Regenbogenfarben.
Genau. Liebe ist ein Konzept, ja.
Auf jeden Fall. Und das
ein
Konzept, einfach mal nett zueinander zu sein, egal wo man herkommt und welchen Bildungsgrad man hat, ist einfach auch mal ein fantastisches Konzept.
Und das da hängt, muss man
nicht sofort für ans Kreuz genagelt werden, finde ich.
Auf dem Bild hängt das übrigens, glaube ich, an so einer Schreibtischlampe.
Oder sieht so aus, ne? Oder hier in so einem Mikrofonhalter, sowas habe ich nämlich auch.
Ja. So, dann haben wir von Klaus, ich fahre dafür Fahrrad, Zitat, was, Polizei, das verstehe ich nicht, aber egal.
Das, ja, ist tatsächlich, beschreib erstmal das Bild, dann sage ich mir was zu dem Zitat, da habe ich nämlich
also, eine Frage. Das sind ganz viele so Alu-Kaffeekapseln vorne, die verbrauchten, hinten schön aufgestellt, die noch nicht verbrauchen, die neuen. Und dazwischen steht so eine Tasse Espresso. Mhm. Und ist hübsch fotografiert, auch vom Licht her und so.
Auf jeden Fall. Also ich fand das tatsächlich von der Farbigkeit und vom Licht her sehr spannend, weil es quasi ein sehr, sehr warmes Bild ist, ein sehr gelb-braunes Bild, weil die Kapseln sind alle so gelb-braun. Dann
auch noch blaue dazwischen.
Es sind ein paar blaue, was ein schöner Farbkontrast ist. Ne? Und dann hast du aber die Tasse, die halt im Braun ist, dann natürlich der wahrscheinlich Espresso da drin, der da so braun ist. Schön in der weißen Innenseite der Tasse, das sticht so richtig hervor. Also es ist eindeutig der Hauptspieler, nicht nur durch Größe und Helligkeit, sondern eben auch, weil es dann nochmal weiß gerahmt ist. Und im Hintergrund dann diese saubere Anordnung dieser Kapseln, auch so schön durchsetzt mit den bläulichen. Das ist, ja, ich finde, das hat was sehr, obwohl es vorne so unordentlich ist, was sehr aufgeräumt ist. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen.
Das Bild ist ganz eindeutig ein aufgeräumtes eben ein Konzeptbild. Also hinten ganz, ganz klar die Ordnung, vorne die Unordnung, dazwischen das Produkt, nämlich der Kaffee. Oh, das ist so.
Ganz genau. Und man kann sich jetzt darüber streiten, ob der Kaffee einen von der Ordnung in die Unruhe bringt oder ob er, wenn man ihn dann zu sich genommen hat, für Ordnung sorgt. Nur das Zitat aus dem Polizeiruf 110, unsterblich, vom 12.05.24, fahr dafür Fahrrad. Den habe ich nicht verstanden. Ich habe tatsächlich kurz reingeguckt, in der Mediathek ist die Episode nämlich noch zu sehen. Ich habe mal versucht durchzuklickern, weil die ist relativ lang, das ist irgendwie über eine Stunde.
Ja, das sind diese Insider-Details.
Ne? Ich habe da mal durchgeklickt, ob ich irgendwo eine Szene finde, die dazu passen könnte, aber ich habe auf die Schnelle nichts gefunden. Also Klaus,
ich glaube, ich fahre dafür Fahrrad, soll möglicherweise ein bisschen deflektieren, dass, falls sich jemand aufregt darüber, dass er Alu-Kapseln für seinen Kaffee verwendet.
Ich vermute, dass auch so etwas in der Art in der Sendung drin war. Klaus, wenn du genau weißt, an welcher Stelle das ist, sag mir bitte nochmal Bescheid, vielleicht schaffe ich es mir, das nochmal anzugucken.
Oder schreib's auf happyshooting.de/hi. So, der ist sogar da. War die Entschuldigung einer Frau Kapseln anzubieten. Ne?
Ja, genau. Die genaue Stelle. Ich möchte bitte einen Timecode. Wenigstens ungefähr, dass ich mir nicht anderthalb Stunden, sondern vielleicht nur 5 Minuten angucke.
Super, lass uns noch ein paar Bilder angucken. Der Michael hat ein Konzept, das sich seit Taubengedenken bewährt hat zur Konzeptaufgabe. Also das Konzept hier ist wieder die Liebe in diesem Fall. 2 Tauben, aber ich glaube, es ist eher so, die eine füttert die andere mit irgendwas Hochgewürgtem, weil das machen Tauben nämlich. Damit ist das auch ein interessantes.
Nein, Konzept. Ich glaube, das sind, ich möchte annehmen, das sind Turteltäubchen.
Ja, nee, ich habe da kürzlich
mal. Übrigens im Hintergrund Gleise, ne? Das ist aber nicht auf den Gleisen,
sondern. Nee, das ist an auf dem Bahndamm irgendwo. Ich habe da kürzlich ein Video zu diesem Thema gesehen. Ich glaube, das ist schon, was ich gesagt habe. Da brauchst du dir jetzt nicht schön reden.
Ich rede mir das aber schön. Das sind Turteltäubchen.
Okay, dann mach das. Dann haben wir noch ein Foto von Costanza Wahrheit. Ja, das ist ein schönes
Konzept. Das ist ein starkes Bild, das muss man beschreiben, ja.
Ja, da hätte ich noch ein bisschen heller belichtet, aber okay, das ist so, wenn man die Kamera machen lässt, während man auf eine helle Fläche deutet, dann kriegt die Belichtungssteuerung das ein bisschen zu dunkel hin, aber ja, was sehen wir? Wir sehen eine Wand, an der Wand sind so, ja, das sieht fast aus wie so Stufen, so kurz rausstehende, rechteckige, so Quader, die rausstehen übereinander.
Sieht so ein bisschen aus wie diese halterlosen Regalböden, die man so quasi unsichtbar an die Wand machen kann.
Und die sind nicht sehr tief, aber also man könnte sich schon vorstellen, dass man daran auch irgendwie an der Wand hochkommt. Und da scheint von oben das Licht drauf und unten werfen die einen Schatten. Aber jetzt werfen die eben nicht einfach nur einen Schatten, sondern der Schatten hat die Schatten am Buchstaben drin. Das heißt, diese Quader, die da aus der Wand kommen, die haben eben buchstabenförmige Löcher drin, die dann, wenn die Sonne da oben drauf scheint, entsprechend das Wort Wahrheit an die Wand werfen. Also einzelne Buchstaben wie A, H, R, H, I, I und T. Und das ist ein cooles Konzept. Das ist klasse. Also
passt sehr gut Kunst. Zur Aufgabe. Ja, auf jeden Fall. Das ist Kunst, die ich verstehe. Kunst. Im Übrigen.
ja, dann haben wir noch von Christian Konzeptpapier. Genau, Konzeptpapier. Da ist ein Schriftstück drauf. Mit einem, sieht so ein bisschen wie so ein Tagesplan aus oder sowas.
Ja, das ist zur HSB-Konzeptaufgabe. Ist nämlich genau beschrieben, was zu tun ist. Das ist quasi ein Markdown von Hand geschrieben. Also Hashtag HSB-Konzept und dann darunter.
Da steht's ja, genau.
Bildideen. Konzeptmeeting, Konzepttrainer. Nee, was? Irgendwie was? Sowas. Konzeptpapier.
Papier.
Darstellung, ja, Vorbereitung, Füllfederhalter aus dem Keller holen, Tinte umfüllen,
Foto machen, Hände waschen, Foto bearbeiten, wegen der Tinte. Foto posten.
Also hier ist genau das, was er hier fotografiert hat, ist auf dem Papier beschrieben, was er machen möchte. Das ganze Konzept niedergeschrieben und dann bis zum Hochladen. Das heißt, hier ist die Geschichte dieses Bildes drauf. Und das finde ich ganz fantastisch. Das ist sehr meta. Und also, die genau, Mühe musste er erstmal machen. Ne?
Christian, du kriegst ein Fleißbienchen für das Hallo. Bild.
Ja.
Das ist ja klasse.
Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Mhm.
Ja, und dann last but not least noch von Frank MBC, ein Konzept-Car. Das MBC-Car sorgt für ein spannendes Aufbaukonzept, Aufnahme aus dem PS-Speicher. Ein Back. Ah, da wissen wir doch, wer da.
Bei mir um die Ecke.
Wer da wohnt, genau. Ja, ein Konzeptauto und das ist ein Foto einer Front eines Konzeptautos. Mhm.
Aufgabe sieht Konzept, ein Konzept, Bild eines Konzeptautos. Ein Konzept und Konzept. Es ist relativ schwierig, da halt vernünftig aufgeräumte Bilder zu machen, weil da stehen die kuriosesten Auto wirklich
dicht. Wir haben ja schon mal ein Bild dicht. Daher gesehen, ja.
Mhm. Es ist wirklich nicht leicht. Und insofern ist das hier noch ein schöner Ausschnitt, der gewählt wurde.
Also.
Doch, doch.
Schön, dass ihr alle mitgemacht habt. Franz, schreibt mir eine Mail, chris@happyshooting.de, dann kriegst du deinen Preis und ja.
Aktuelle Aufgabe läuft noch, das ist die Ballaufgabe HSB Ball. Die läuft noch bis zum 18.07.2024.
Die ist dann einfacher und da kriegen wir dann mit Sicherheit auch wieder.
Ich hoffe Bilder. Es.
Ach, Ball sollten gerade jetzt eigentlich eine Menge Leute hinbekommen können.
Vermute ich mal.
Gut. Kommen wir zu den Terminen.
Den Terminkalender.
Es gibt diesmal einen Termin, den hat uns anonym reingeworfen. Und zwar findet der statt in, ja, wie spricht man es aus? Holländisch D-O-E-S-B-U-R-G. Doesburg, glaube ich. O-E ist, glaube ich, ein O. Also Doesburg. Egal, also in Holland auf jeden Fall. Und zwar vom 18.08. bis zum am 18.08., das ist wohl nur ein eintägiges Ding, die 27. internationale Open-Luft-Fotografika-Markt. Ein Flohmarkt rund um die Fotografie, also sowas wie eine Fotobörse. Mehrere Straßen in der Kleinstadt Duisburg in den Niederlanden sind mit Ständen gefüllt.
Ah, das macht bestimmt Spaß.
18.8. in Duisburg.
Also wenn ihr da in der Nähe seid, macht doch ein spontanes Hörertreffen, HörerInnen-Treffen und macht mal ein paar Fotos und berichtet. Vielleicht kurz das Smartphone, kleine Voice-Nachricht an uns schicken, solltet ihr da hinfahren. Ich sag mal Fotoflohmarkt. Ich sag, das ist doch einfach mal dieses Rumstöbern und Gucken und Schwelgen in Erinnerungen. Und vielleicht kriegt man ja für einen kleinen Haiermann, also gibt's das noch, ein Fünfer, kriegt man irgendwie was.
Also das ist gar nicht so weit von der Grenze weg. Mhm.
Ja. Ach, das würde mich riesig freuen, wenn sich da ein paar HörerInnen treffen. Und
mal also wer berichten. Da in der Gegend ist, meldet euch, beziehungsweise...
Wann war das? Im August?
Am 18. August. 18. August. Wer so einen Termin gerne mal hier abgeben möchte, happyshooting.de/Kalender oder auch da könnt ihr auch die Termine nachschauen, happyshooting.de/Kalender. Mhm. Da sind dann die ganzen Termine auch eingetragen und einfach auf das Datum klicken, wo ihr was machen wollt und dann listet das Ding automatisch drunter. Alle Dinge, die da gerade so stattfinden. Sehr ist gut gewachsen, der Terminkalender. Also da bin ich echt sehr erfreut, wie der funktioniert und was da so alles drin landet. Also es gibt eigentlich so Monate im Voraus kein Wochenende, an dem nicht irgendwelche tollen Ausstellungen da drin wären. Mhm. Das ist schon klasse.
Tja. Wenn und ich dann mal, wenn ich dann Rentner bin, dann weiß ich, was ich jeden Tag machen kann.
Dann pflegt den Kalender niemand mehr, wenn wir nicht mehr sind.
Wahrscheinlich, ja. Naja, den Kalender pflegen tut ja hier Rainer, ne?
Ja, genau. Ja,
vielen Dank nochmal an dieser Stelle dafür.
Dafür auch danke und übrigens auch danke an alle anderen, die hier mithelfen, shownotieren und so weiter.
Ihr seid, ja, Riesenhilfe. Ihr seid
immer noch
ganz, und ganz überhaupt Spaß. Die
allerbesten. Ne?
Ja. Sollten wir uns irgendwo treffen, gehen wir ein Eis mit Eierlikör essen.
Machen wir das. Gut, in diesem Sinne, wir machen jetzt ein bisschen die Fenster auf und lüften kräftig durch. Euch wünschen wir noch eine schöne Woche und lasst euch nicht zu sehr grillen. So wir sind nächste Woche wieder da. Bis dann. 3, 2, 1. Happy Shooting.